Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev und Ben Shelton bestreiten das Finale der US Open im Herren- und im Männerturnier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies.
Meiner ist Philipp Joubert.
Wir erleben den Topgesetzten gegen einen der Spieler, die die lange Sehnsuchtsphase der US-Amerikaner auflösen soll, nach 23 Jahren mal wieder einen Männer-Grand Slam zu gewinnen. Es ist nicht das Traumfinale vielleicht mit Alcaraz, aber es ist schon das bestmögliche Finale, was das Männertennis derzeit mit einem verletzten Jannik Sinner und einem vielleicht noch nicht zu 100% topfitten Carlos Alcaraz hergeben kann.
Ja, ist auch, glaube ich, das Traumfinale von ESPN. Also Carlos Alcaraz ist natürlich für alle toll, hätte ESPN auch genommen, aber Ben Shelton ist, glaube ich, eine Geschichte, die auch in den USA über den Tennis-Mainstream oder Sport-Mainstream unter Umständen für Aufsehen sorgt. Ich meine, er ist eine Persönlichkeit, das kann man ihm lassen, ob man ihn jetzt mag oder nicht in seinem Auftreten. Er fällt auf und er verkörpert etwas, was vielleicht auch sonst ein bisschen gefehlt hat im amerikanischen Herrentennis der letzten zwei Jahrzehnte. Und er könnte halt wirklich so ein bisschen ein Sohn der Williams-Generation sein. Und von daher, ich glaube, da sind sie schon froh drüber und das Spektakel bringt er auch mit. Und ich kann mir vorstellen, wir werden ein sehr stimmungsvolles US Open Finale am Sonntag bekommen. Auch anders als Taylor Fritz im Finale stand, der, glaube ich, nicht ganz so viele Emotionen hervorruft.
er bringt ja tatsächlich das Spektakel mit und das bringt auch Francis Tiafoe mit, da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Aber Francis Tiafoe, dem hat man nie so den ganz, ganz großen Sprung zugetraut. Bei Ben Shelton wusste man sehr früh, der ist einer für die großen Matches, der ist einer für dann wahrscheinlich auch einer derer, die Alcaraz, Sinner, Zverev, wen auch immer, Djokovic dann challengen können. Und er ist tatsächlich jemand, der neu auf der Tour ist, der Gefühle hervorruft, weil John Isner hat auch keine Gefühle hervorgerufen seit seiner Karriere.
Ja, Sam Querrey auch nicht unbedingt. Sam Querrey auch. Marty Fish auch nicht unbedingt. Wir hatten ja Dutzende von denen. Und ja, das ist ja auch vollkommen okay. Ich glaube, was bei ihm natürlich so ein bisschen mitschwingt, viele der Amerikaner sind so ein Produkt derselben Tennisschule und er ist halt aus, also Tennisschule eher als was Allgemeines, denn eine spezifische Tennisschule, viele sind zwar aus diesen Camps gekommen, aber er ist ja ein bisschen einen anderen Weg gegangen und das sieht man auch. Da war, glaube ich, noch nicht so früh klar, der wird Tennisprofi, dann war auf dem College, glaube ich, auch, weil er Zeit mit seinem Vater verbringen wollte, der ja ein ehemaliger ATP-Spieler ist und ein bekannter Coach im College und von da hat er dann zu diesem Leistungssprung angesetzt, den man hier sieht und was man ihm auch zugestehen muss, er hat sich, und das hat man letzte Nacht gesehen, weiterentwickelt, seitdem er auf die Tour gekommen ist. Am Anfang war er vor allem jemand, der davon lebte, dass er eben dieses Wahnsinns-Surf hat und dann ans Netz kam und Explosivität hatte und er ist ein kompletterer Spieler geworden, noch nicht ganz so komplett wie die Weltspitze, aber er kombiniert im Moment etwas Stabileres mit den immer noch absolut spektakulären Momenten und das ist ja auch, was Leute sehen wollen. Klar, ein Tennis Match kann nicht immer nur aus Höhepunkten bestehen, aber die Leute wollen ein bisschen aufgeweckt werden, da soll was passieren und er bringt beides mit. Und dann, ja schon auch spannend, selbst jetzt im Match gegen Tiafoe, und ich würde mal tippen, Tiafoe ist wahrscheinlich sowas wie ein persönliches Vorbild für ihn, hat man eine Entschlossenheit gemerkt und eine Körpersprache gemerkt und ein mir egal, wer auf der anderen Seite steht und wenn es der engste Freund ist, ich will hier weiterkommen. Und das ist etwas, was man im Tennis schräg finden kann, aber wovon Tennis am Ende natürlich auch lebt. Das sind die Charaktere, die meistens am Ende um die ganz großen Titel mitspielen. Und er hat nichts Braves an sich, finde ich, sondern er will haben und er fordert ein. Und das macht ihn dann halt besonders, gerade in einer Generation, wo sehr viel Braves im Tennis über lange Zeit gewesen ist.
Dann lass uns doch gleich mal mit dem Match anfangen. Ich wollte eigentlich mit Zverev gegen Khachanov anfangen, aber so sind wir jetzt schon im Thema. Und dann können wir ja anfangen mit dem Match von Francis Tiafoe gegen Ben Shelton. Matt Futterman, der Journalist von The Athletic, der hat eine ganz coole Geschichte erzählt. Francis Tiafoe hat letztes Jahr eine enttäuschende Hartplatzsaison in den USA gehabt. Und dann haben ihm sein Trainer und seine Freundin auch gesagt, Also so geht es dann auch nicht weiter. Und wenn du so weitermachen möchtest, dann mach so weiter, aber ohne uns, dann sind wir nicht mehr dabei. Ansonsten kannst du mal schauen, ob du noch was ändern willst. Und hat er wohl so eine Regel aufgestellt, 75 Tage cleanes Essen, 75 Tage zweimal am Tag trainieren, 75 Tage hintereinander mal ein Buch lesen etc. Und ist damit wieder auf die Spur gekommen und hat in diesem Jahr dann einen neuen Spirit entwickelt. Und er hat hier extrem gut gespielt. Und er hat ja immer gesagt, dass diese 6 Wochen der US-Hartplatz-Serie, dass das die wichtigsten Wochen seines Jahres sind. Und das hat er in diesem Jahr dann tatsächlich gezeigt, mit seinem Match dann auch gegen Alex Mickelson, als er 0-2-Satzrückstand aufgeholt hat. Er ist hier inspiriert reingegangen in dieses Match gegen Ben Shelton. Und ich wollte mich vorher eigentlich gar nicht so richtig auf einen Favoriten festlegen. Ich habe so gedacht, ja, ich glaube schon, dass Ben Shelton der Favorit ist. Aber nach den Matches, die TFO hier abgeliefert hat, war ich mir da nicht mehr so sicher. Und ich fand, dass das im ersten Satz heute gegen Ben Shelton dann auch dann wirklich zu sehen war, dieses Selbstbewusstsein von Francis TFO. Die Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich nicht richtig entscheiden im ersten Satz, für wen sie sein sollten. Sie wollten gutes Tennis erleben. TFO hat das eher gezeigt. Shelton hatte meiner Meinung nach eher Probleme reinzukommen. TFO war meiner Meinung nach sehr früh da.
Ich würde auch sagen, Tiafoe hat wahrscheinlich über 4 Sätze das nicht gleiche, aber ein sehr ähnliches Match gespielt, auch ein durchaus ähnliches Niveau. Es war dann Shelton, der besser geworden ist. Und Tiafoe hat über das ganze Match und vor allem auch im ersten Satz extrem schlau die Bälle verteilt. Also er macht 3 Unforced Errors erstmal im ersten Satz. Es werden dann mit der Zeit mehr und bei Shelton werden es weniger. Der macht quasi in Sätzen 2 bis 4 genauso viele wie im ersten Satz. Aber Tiafoe ist jetzt nicht reingegangen und hat gesagt, ja, okay, ich lebe jetzt in dem Match davon, dass ich überall den Ball früh nehme und selber hier die Punkte entscheide, sondern der hat sich vor allem gedacht, okay, wir testen jetzt mal den Schlag, der bei Shelton besser geworden ist, aber gucken uns das wirklich mal an, ist er besser geworden? Und das ist die Rückhand. Und die Rückhand ist ja der signifikante Unterschied so über die letzten 12 bis 18 Monate bei Shelton. Und er hat das immer wieder getestet, er hat das Tempo variiert, er hat Shelton weiter nach außen geschickt auf der Rückhand. Und das war ja am Anfang durchaus dann von Erfolg gesegnet. Und wie gesagt, es kamen relativ viele Fehler von Shelton. Tiafoe hat das konzentriert runtergespielt. Den Vorteil, den er hier in dem Matchup hatte, glaube ich, war ja eben, ich bin erfahrener, ich bin unter Umständen konzentrierter. Ich hatte nicht in der Runde zuvor meinen ersten großen Sieg, sondern wir testen das jetzt mal. Und das ist ihm dann ja auch im ersten Satz gelungen und wie gesagt, aus meiner Sicht hat er dann jetzt auch nicht so krass nachgelassen in den nächsten 3 Sätzen.
Fand ich auch nicht. Ben Shelton hat sein Niveau dann wirklich angehoben. Tiafoe ist in den letzten Jahren auch immer so ein kleines bisschen als Luftikus bekannt gewesen, dass einer, der gerne mal die Konzentration verliert, der die Show dem nackten Ergebnis so ein kleines bisschen vorzieht. Und ich fand ihn im ersten Satz, fand ich ihn auch unglaublich seriös, wie er da gespielt hat. Und er hat selber dann die ein oder andere Schwäche, auch auf der Vorhand ist er nicht unbedingt immer der stabilste. Es gab diese langen Rallies dann zwischen Vorhand von TFO und Rückhand von Ben Shelton, dadurch, dass der Linkshänder ist. Das fand ich sehr, sehr seriös, wie Tiafoe gespielt hat und insgesamt das ganze Match dann auch seriös runtergespielt hat.
Ja, jetzt habe ich gerade nicht offen, aber ich glaube auch seine Quote war am Ende vollkommen in Ordnung. Also wir können sagen, Tiafoe hat ein vollkommen in Ordnung Match gespielt. Es hat am Ende nicht gereicht, aber ich glaube, es hätte auch nicht gereicht, wenn er hingegangen, also 57% am Ende ist für ihn gut, ist aber insgesamt natürlich nicht gut genug. Vor allem, wenn man sieht, dass Shelton 75% erste Aufschläge reinbekommt. Aber ich glaube, er hat das rausgeholt, was rauszuholen war. Er hätte Grand Slam wahrscheinlich eher vor 3 oder 4 oder 5 Jahren gewinnen müssen. Denn das, was Zverev jetzt bei dem French Open gelungen ist, das ist die Ausnahme, dass jemand in seinen späten 20ern nochmal irgendwie den großen Grand Slam Triumph holt. Normalerweise den ersten holt man mit 22, 23 oder so. Und da ist es ihm noch nicht gelungen. Da war aber auch noch nicht so ein kompletter Spieler, war noch nicht so ein konzentrierter Spieler. Und hier hat er den Peak erreicht, aber er ist dann natürlich trotzdem insgesamt nicht so ein kompletter Spieler und auch nicht so ein explosiver Spieler, wie es zum Beispiel dann Shelton ist.
Auf jeden Fall hat Francis Tiafoe den ersten Satz gewonnen, nachdem man sich erstmal die Spielgewinne hin und her getauscht hat. 4-4 stand es dann und bei 5-4 macht er das Break und kann dann ausservieren zu 0. Was im ersten Satz schon meiner Meinung nach Auffällig war allerdings noch nicht, in irgendeiner Weise entscheidend war der zweite Aufschlag von TFO. Der wurde für ihn dann am Ende so ein bisschen zum Genickbrecher. Du hast die 57% angesprochen und Ben Shelton hat sich sehr schnell sehr wohl gefühlt, was den zweiten Aufschlag von TFO anging. Das ging im zweiten Satz los. Da gab TFO sofort seinen Aufschlag zum 0-2 ab, konnte sofort das Rebreak holen und trotzdem hatte man da das Gefühl, Ben Shelton ist jetzt richtig reingekommen in dieses Match.
Ja, und zwar auf allen Ebenen. Ganz kurz, das ist im zweiten Aufschlag angesprochen. Ich habe es ganz kurz zusammengezählt. Im zweiten bis vierten Satz müssten es 11 von 39 für TFO gewesen sein. Mhm. Und der Return, ich glaube, wir müssen schon über den sprechen. Ich habe jetzt auch nochmal extra hier gerade in der Vorbereitung alle Statistiken für die US Open durchgezählt beim Return. Also normalerweise ist Shelton, man hat immer schön bei Tennis Abstract die Übersicht über alles, was die Spieler in den Top 50 anstellen. Er ist da bei den Return-Werten der Letzte unter den Top 50. Er gewinnt normalerweise zwischen 32 und 32,5% der Return-Punkte. Die absolute Weltspitze gewinnt knapp 10% mehr. Mhm. So, jetzt hat er bei den US Open hier, ich habe das Match jetzt schon reingenommen, von Tiafo 31, 29, 33, 38, 35, 39. Kommt am Ende auf 34,1. Ist jetzt, denkt man, nicht so viel mehr, sind aber schon mal 10 Plätze nach oben und zum Beispiel nur noch ein knapper Prozent hinter jemand wie Zverev. Und macht natürlich am Ende einen totalen Unterschied, wenn man so einen Surf hat wie Shelton. Und er ist einfach beim Return, er wird, glaube ich, nie die Antizipation haben von Djokovic oder auch dann, was Zverev in seiner Gardezeit ausgezahlt oder ausgezeichnet hat, diese Spannweite, wo er halt extrem viel zurückbekommen hat. Das wird Shelton nicht sein. Aber Shelton hat ja angefangen, ein bisschen zu experimentieren. Mal nach hinten, mal nach vorne. Gegner nicht so offensichtlich stehen lassen. Aggressiv gegen den zweiten Return. Und das hat man dann hier wirklich ab dem zweiten Satz gesehen. Und das und die stabile Rückhand. Und er konnte eben wirklich viele lange Ballwechsel mitgehen. Und da hat er früher nicht die Geduld für gehabt. Und er hat den Sprung eben früher hinbekommen, den Shelton nicht, den Tiafo nicht hinbekommen hat. Tiafo früher eben auch jemand, der ungeduldig war. Und das hat Shelton hier ab dem zweiten Satz einfach par excellence gemacht, kombiniert, klar, mit dem Monster-Surf, was er da im Angebot hat.
Im ersten Satz hat TFO noch überwiegend die langen Rallyes gewonnen, da ist er der Geduldigere gewesen, aber du hast recht, wir haben früher auch gerne mal Ben Shelton Matches gesehen, wo er nach dem sechsten, siebten Schlag in der Rallye einfach mal versucht hat, die Vorhand gut durchzuziehen oder voll durchzuziehen und dann, wenn er traf, sah es gut aus, es war halt nur in den wenigsten Fällen, traf er den Ball, in den anderen Fällen gab es einen Ball in den Wald oder ins Netz und das hat er meiner Meinung nach auch abgelegt und da hat er hier heute seine Chance genutzt und insgesamt hatte ich das Gefühl, dass Ben Shelton hier sehr wohl gewusst hat, was er für eine Chance hat, dieses Grand Slam dann auch zu gewinnen, auch wenn seine Bilanz gegen Zverev bislang nicht gut ist, aber die Chance ist jetzt da. Alcaraz hat er aus dem Weg geräumt. Er ist der Mann, der Alcaraz aus dem Weg geräumt hat. Die Sinne ist nicht hier. Und deswegen ist die Chance halt größer als bei anderen Turnieren, vielleicht im Jahr 2027. Er hat selber Wimbledon, erste Runde hat er verloren gegen Otto Virtanen. Und sein Vater hat dann hinterher gesagt, ja, was er nach Wimbledon für eine Arbeit in sein Spiel gesetzt hat und auch in seine Fitness, in seine körperliche Fitness, das wäre wirklich bombenstark gewesen und das hat man hier in diesem Turnier dann auch gesehen, als er dann gegen Alcaraz nach über 4 Stunden dann noch wirklich fantastisch gespielt hat. Der zweite Satz ging nach einem verlorenen Aufschlagspiel von Francis Tiafoe zum 3-5 an Ben Shelton, der mit 6-3 diesen zweiten Satz gewann. Der dritte Satz war dann ein Spiel, ein Satz, der meiner Meinung nach dieses Spiel erst recht in die Richtung von Shelton gebracht hat. Er hat das Break zum 3-2 gemacht. Er hat selber seine Aufschlagspiele relativ deutlich gewonnen. Er musste zwischendurch das eine oder andere Mal über Einstand. Aber ab dem Anfang des dritten Satzes hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass TFO das noch rumreißen kann. Da hatte ich das Gefühl, Ben Shelton ist hier klar auf der Siegerstraße.
Ja, und das ist ja eben, wir hatten gerade den ersten oder den verlorenen ersten Satz angesprochen. Es gibt viele, die hätten die Nerven verloren. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, dann die Nerven zu verlieren. So viel Erfahrung hat er jetzt auch noch nicht in Grand Slam Halbfinals, ruhig zu bleiben und dann eben es ab dem dritten Satz an sich zu reißen. Und das hat er wirklich getan. Also da kam dann noch ein schwächerer Aufschlagsatz von Tiafoe, eben nur 52% erste rein. Er gewinnt dann 18 von 22 hinterm ersten Aufschlag, aber nur noch 4 von 20 Punkten hinterm zweiten Aufschlag. Und Und da hat ihn Shelton halt unter Druck gesetzt. Und wie viel zweite Aufschläge hatte Shelton im Satz? Deren 4. Also 20 zu 4 zweite Aufschläge. Und Shelton hat ihn das dann spüren lassen und hat dann ja eben in den Sätzen auch kaum noch Fehler gemacht. Also er hat gesagt, na gut, vielleicht schlage ich nicht überall immer einen Winner. Und die schlägt er im Moment auch wirklich nicht mehr in derselben Anzahl wie früher. Aber ich mache halt auch nicht mehr die Fehler. Und da hat Tiafoe dann einfach keinen Weg durchgefunden.
Das ist ja dann auch ein Stück weit Evolution, was Ben Shelton dann durchmacht. Er wird älter, er kann Situationen anders einschätzen, er schätzt sie anders ein. Dazu kommt dann eine größere Fitness, dann auch das Vertrauen in den eigenen Körper, das werde ich hier durchhalten. Das war insgesamt hier offensichtlich und das beste Beispiel war vielleicht das Aufschlagspiel zum 6:3, das von Francis Tiafoe. Das ging 7-mal über einen Stand, 4 Satzbälle hatte Shelton und immer wieder musste Tiafoe über seinen zweiten Aufschlag kommen. Er kam nicht durch dieses Aufschlagspiel durch und bekam dann ununterbrochen Druck von Shelton und am Ende zerbrach er dann an diesem Druck in diesem Aufschlagspiel und verlor das nach dem 7. Mal Einstand dann zum 3:6. Das war vielleicht der Knackpunkt in diesem kompletten Match dann.
Ja, und weil du, oder mir ist es jetzt gerade nochmal aufgefallen, als wir drüber geredet haben, hat jetzt nicht direkt mit dem, was du sagst, zu tun, aber es ist ja spannend, dass wir hier vielleicht das erste Mal seit längerem ein Grand-Slam-Finale haben, wo beide von ihren Vätern trainiert werden. Ne? Also, dass Familie trainiert, passiert schon öfter und bei den Frauen erlebt man auch ab und an mal, dass die Eltern eben wirklich
beide... Bodyscherif war auch so eins.
Stimmt. Aber da ist es nicht so auffällig auch wie bei Shelton, ne? Also Brian Shelton, der Vater von Ben Shelton, ganz zurückhaltende Persönlichkeit, da bekommt man ja quasi kaum was mit, ne? Ich habe den bisher auch kaum reden hören, soll sehr eloquent sein, soll sehr schlau sein, aber ich habe den jetzt auch noch nicht viel mitbekommen, aber es ist interessant, dass wir hier das haben, aber du ergänzt richtigerweise, dass wir das bei Cobolli auch schon hatten. Und wir hatten in Satz 3 und dann das Spannende in Satz 4, da zieht Tiafoe ja auch nochmal an. Tiafoe kriegt auf einmal mehr Aufschläge rein, Tiafoe ist ein bisschen besser drin in dem Ganzen, stabilisiert auch seinen zweiten Aufschlag, zumindest ein klein bisschen. Und trotzdem zieht Shelton halt dasselbe Ding einfach durch. Also konzentriert, macht immer leicht mehr Punkte als Tiafoe, ist immer leicht vorne. Und holt dann ja am Ende auch das entscheidende Break.
Vielleicht war auch dieses Aufschlagspiel zum 1:0 für Ben Shelton im vierten Satz unglaublich wichtig, weil dort hat er 3 Breakbälle abgewehrt, 15:40 hat er abgewehrt, zwischendurch mit einem Aufschlag, der 155 Meilen war, wo er den härtesten Aufschlag in diesem Turnier bislang geschlagen hat. Da war Tiafoe noch das letzte Mal wirklich dran. Das war der letzte Breakball, den er hatte, dieser dritte Breakball beim Stand von 0:0 im vierten Satz. Es ging dann hin und her, wo kaum wirklich Punkte beim Rückschläger ankamen, wo sehr beide ihre Aufschlagspiele sehr klar durchgebracht haben. Und dann beim Stand von 5:6, da brach dann Tiafoe ein. Und das war kein gutes Aufschlagspiel, das muss man einfach so sagen. Da waren ein paar Fehler dabei. Und am Ende ist es dann der Doppelfehler, der dieses Match bringt und dieses Match für Ben Shelton nach Hause bringt. Es war ein bisschen symptomatisch, fand ich ein bisschen schade, weil das hätte ich mir anders gewünscht, mit einem tollen Ballwechsel oder so. Am Ende war es so ein bisschen symptomatisch, dass Francis Tiafoe's Aufschlag weggebrochen ist in der entscheidenden Situation.
Sagen wir so, haben wir über die Karriere schon öfter mal gesehen.
Ja. lass uns gerade mal über Francis Tiafoe noch sprechen. Der hat hier ein brillantes Turnier gespielt. Er hat dieses Match umgedreht gegen Alex Mickelson, wo man letztes Jahr vielleicht noch gesagt hätte, er wäre eingebrochen dann im dritten Satz, wo er dann einfach vielleicht dann gesagt hätte, okay, das kriege ich jetzt so nicht mehr gedreht etc. Das war ein neuer, inspirierter Francis Tiafoe, der um große Turniersiege mitspielen kann, vielleicht nicht um Grand Slams mehr, aber der auf jeden Fall nach wie vor eine absolute Bereicherung ist für die Weltspitze und so ist er eine absolute Bereicherung für die Weltspitze. Letztes Jahr war er es nicht.
Ja, vielleicht nimmt er sich ein Vorbild an Jessica Pegula, die in den späten 20ern auf einmal zum Sprung in die Top 10 ansetzte und dort seit 5 Jahren beehrt. 6 Jahren, glaube ich, sogar schon. Aber ja, so lange, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass er da oben durchhalten würde. Aber du hattest es ja angesprochen, ne? Das Commitment, was in diesem Jahr passiert ist. Und er ist ja eigentlich auch schon ewig in denselben Strukturen unterwegs. Der ist ja mit seiner Partnerin, was weiß ich, 10 Jahre zusammen oder so. Also zumindest gefühlt so lange, wie er schon auf der
Coach
Tour ist.
Der Coach ist Anfang dieses Jahres wieder zusammengekommen und das war sein ehemaliger College-Coach oder in der Jugend hat der Mark Kovacs, war ja sein Coach und ist eigentlich eher so ein Typ, der Analytiker ist, aber Francis Tiafoe hat ihn Anfang des Jahres gefragt, ob er dabei wäre und da hat er gesagt, wenn du committed bist, bin ich auch committed und die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend.
Und ich glaube nicht, dass er jemals jemand wird, der von Woche zu Woche brillante Resultate bringt, aber er kann halt Höhepunkte liefern. Ist ihm ja in diesem Jahr auch gelungen. Und immerhin Finale jetzt ja in, nicht in Kanada, in Cincinnati gehabt und jetzt das Halbfinale hier. Das trägt ihn jetzt natürlich auch erstmal für eine Weile so am Rande der Top Ten. Jetzt die Frage, kann er es in Asien durchziehen, kann es in Europa durchziehen, er könnte die ATP-Finals erreichen, ist nicht unmöglich, wäre für ihn natürlich nochmal ein absoluter Höhepunkt. Ich glaube, in einer gewissen Weise wird er immer ein Saisonarbeiter sein, dahingehend, dass er wahrscheinlich seine besten Leistungen zwischen Wimbledon und den US Open abrufen wird. Und was man ihm natürlich zugutehalten muss, er war einer derjenigen, der bei den French Open eine goldene Chance hatte. Ist dann ja an Arnaldi gescheitert und das ist jetzt, und zwar auf tragische Weise, also ein Match, was er nicht verlieren muss, dass er danach wiedergekommen ist, kann man schon sagen, Respekt und bisher ein gutes Jahr und hey, vielleicht schafft das ja wirklich nach Turin.
Ja, er ist momentan, also er wird jetzt in der neuen Weltrangliste zum ersten Mal in seiner Karriere auf Platz 8 der Weltrangliste sein. Er war schon mal Top 10, also 10. Aber er wird jetzt das erste Mal wirklich 8. sein in der Weltrangliste. Er hat, du hast es gesagt, dieses Match gegen Arnaldi, was er nicht verlieren darf. Danach hat er allerdings Halle gewonnen, in Wimbledon okay gespielt. Da hat er halt gegen Bublik verloren, das kann passieren. Und dann hat er sich so langsam hochgespielt. Washington erste Runde gegen Terence Hartmann verloren, Kanada zweite Runde gegen Arthur Rinderknecht verloren und musste aufgeben und dann Cincinnati das Finale erreicht, wo er gegen Arthur Fies dann verloren hat. Jetzt halt bei den US Open gegen Ben Shelton im Halbfinale raus. Ben Shelton trifft jetzt im Finale auf Alexander Zverev und da kommen wir jetzt zum ersten Halbfinale. Das gestern stattfand, gestern Nachmittag US-amerikanischer Zeit. Die üblichen Verdächtigen haben sich vorher noch darüber geäußert, dass die Ticketpreise in den Keller gegangen sind und am Ende man für $50 tatsächlich dort Tennis gucken konnte und eins der Halbfinals gucken konnte. Endlich war es mal bezahlbar für Normalos, möchte ich sagen. Alexander Zverev hat dieses Match mit 6:3, 7:6 und 7:6 gewonnen und was nach einem Straight Sets Sieg aussieht und wo man sagt, ja gut, er hat in 3 Sätzen gewonnen, war am Ende knapper als erwartet, vielleicht erwartet, sondern sehr, sehr knapp. Am Ende hat Zverev genau 3 Punkte mehr gemacht als Karen Khachanov. Das war ein Match, was komplett auf Augenhöhe war.
Na, und was glauben wir, wie viel mehr hat zum Beispiel Shelton als Tiafoe gemacht? Es waren am Ende 21 Punkte mehr. Ja. Und das zeigt uns den Unterschied. Und ja, es war ein Match, das manchmal ein bisschen meandert hat, so ein bisschen Zeit brauchte, auch um sich zu entwickeln. Also es war ein träger Beginn, wo Khachanov dann schon die Nervosität anzumerken war und Zverev hat es dann relativ routiniert mit einem guten Return-Spiel für sich entschieden und lag dann ja auch sofort mit einem Break im 2. Satz vorne und dann sah es schon so aus, als wenn es hier Einbahnstraße werden könnte, aber Khachanov ist ins Match zurückgekommen und dann gab es ja auch 2 Tiebreaks, 2 Tiebreaks auch, in denen Khachanov teilweise ziemlich klar sogar vorne lag, beide dann noch abgegeben hat und es war auf jeden Fall ein Match auf Augenhöhe und vor allem eins, in dem sich bestimmte Muster im Spiel wiederholt haben.
Ja, es haben sich einige Muster wiederholt. Lass uns einfach mal durch die Sätze gehen. Der erste Satz, du hast es gesagt, der war relativ zäh. Beide haben so ein bisschen gebraucht, um wirklich reinzukommen. Für Zverev war es das erste Match bei Tageslicht quasi. Also er hat ja tatsächlich nur die Night Sessions bislang gespielt. Da musste er sich dann auch ein bisschen an die anderen Bedingungen gewöhnen. Und Khachanov, glaube ich, hatte so ein kleines bisschen dann auch Probleme mit der Situation erstmal umzugehen, weil er, wir haben es beim letzten Mal oder gestern schon besprochen, er kam ein bisschen wie Kai aus der Kiste in diesem Turnier, hat vor ein paar Wochen, ich möchte es nochmal erwähnen, gegen Bernard Tomic verloren. Jetzt hat er dieses Halbfinale erreicht und ich glaube, er brauchte ein bisschen Akklimatisierungszeit, um sich wirklich an diese Situation zu gewöhnen.
Stell dir mal vor, er hätte US Open gewonnen, dann würde Bernard Tomic denken, na, also, so weit bin ich nicht entfernt. Also ich weiß nicht, ob Sie überhaupt noch alle an Bernard Tomic erinnern. Der gute Bernhard aus Stuttgart, später für Australien spielend, super Talent, was in Teenagerjahren für absolut Aufsehen gesorgt hat und dann hat es nicht mehr so ganz geklappt. Also von daher spielt schon, mein Gott, wie lange spielt er schon Challenger jetzt? 6 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre,
irgendwie sowas. Das muss man ihm zugutehalten. Bernard Tomic ist einer, der den Grind jetzt versteht. Also das muss man ihm zugutehalten.
Ja, ich glaube, der hat da, also ne, neben allem Lachen, ich glaube, er hatte nicht den nettesten Vater und hat dann eben, glaube ich, so ein bisschen seinen Sinn im Tennis gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie Coach bleibt oder sowas. Ja, also Khachanov hat man angemerkt, dass ist jetzt eben für ihn kein normales Match, während er das im Achtel- und Viertelfinale fand ich ziemlich souverän, vor allem im Achtelfinale, wo man denken hätte können, dass Lerner Tien irgendwie so ein bisschen die Kulisse und die Umstände für sich nutzt. Da hat er das ja sehr souverän und abgeklärt gemacht. Im Halbfinale hat man gemerkt, dass er nervös war. Und ich finde, dann hat sich Zverev im Laufe des Satzes auch drauf eingestellt und hat ja dann generell relativ viel aus der Defensive gespielt und die Offensive rausgeholt, wenn er sie brauchte. Und Khachanov hatte Probleme am Anfang, seine Vorhand zu kalibrieren, weil Zverev ihm da eben auch defensiv den Zahn gezogen hat. Das wurde dann nachher in entscheidenden Momenten auch nochmal der Fall, aber am ersten Satz und naja, man kann sagen, eigentlich erster Satz plus die ersten zwei Spiele des zweiten Satzes, da war eben diese Phase, wo Khachanov gar nicht reingekommen ist und sich Zverev so ein bisschen auf seine Muster und ja, seine Erfahrung auch verlassen konnte.
Der erste Satz ging auf jeden Fall mit 6-3 an Alexander Zverev. Und du hast eben schon erwähnt, dass Khachanov eine ganze Zeit brauchte, weil er verlor sofort das Aufschlagspiel zum 1-0 im zweiten Satz. Aber er spielte sich dann rein und dann das Break zum 2-2. Ich glaube, das war so ein kleines bisschen das Spiel, das den Knoten bei Khachanov gelöst hat. Weil bis dahin war es so ein Meandern Richtung Zverev-Sieg, 2-0, 3-0 Sätze, wo ich dann auch nicht unbedingt zu 100% aufmerksam war während des Matches. Und ab dem 2-3 war es dann so, dass, ab dem 2-2 war es dann so, dass Khachanov komplett wie befreit aufgespielt hat, sehr häufig dann auch wieder seine Vorhand einsetzen konnte. Er in langen Rallyes nicht immer der Unterlegene war, sondern selber seinen Mann gestanden hat. Und dann von da an wurde das Match auch deutlich besser, wie ich fand.
Ja, und es gab noch einen Knackpunkt bei 1-0 für Zverev. Er holt sich direkt das Break und dann hat Khachanov durchaus Chancen, wieder direkt zurückzukommen. Und ich glaube, es ist ein Einstand und Khachanov verwickelt Zverev einen etwas längeren Ballwechsel und zwingt Zverev aus seiner Sicht nach rechts außen. Der spielt ihm den Ball quasi in den Schläger zurück und Khachanov schiebt also wirklich die Routine Rückhand schlechthin ins Netz und es war nicht knapp. Und hat danach einen völlig entgeisterten Blick gehabt. Und ich glaube, nicht nur er. Selbst die Leute, die $50 gezahlt hatten, haben wahrscheinlich gedacht, mein Gott, geht das hier irgendwie noch Stunde und 10 Minuten durch oder was? Yeah. Und dann hat er sich eben danach gepackt irgendwie oder hat dann mit freundlicher Mithilfe von Zverev, muss man sagen, das Break ging dann ja mit einem Doppelfehler weg und auch einem Vorhandfehler von Zverev. Aber das hat ihn zumindest nervlich stabilisiert. Und dann hatten wir das besagte Match auf Augenhöhe. Und wahrscheinlich auch einen Khachanov, der in den Sätzen 2 und 3 sogar besser war. Ich denke, auch mehr Punkte eigentlich gewonnen hat zusammen in den Sätzen. Aber vor allem spielerisch war es dann auf Augenhöhe. Und das ist ja, was man dann auch in einem Halbfinale eigentlich sehen will.
Im zweiten Satz hat Khachanov einen Punkt mehr gemacht als Zverev. Und im dritten Satz hat er 5 Punkte mehr gemacht als war. Und das sind, das ist tatsächlich ein ziemlich großer Unterschied. Und ich glaube auch, dass Zverev hier so ein kleines bisschen Glück gehabt hat, in diesem Match mit einer 3-0, mit einem 3-0 Sieg rauszukommen. Das hat am Ende 3 Stunden gedauert. Er hat beim Stand von 2-3 dann nochmal Breakball gegen sich. Dann ging das relativ glatt in den Tiebreak, immer mal wieder 1-2 Punkte bei Rückschlag für die beiden. Und dann war schon bei 3-5, hatte man gedacht, ja, vielleicht kann hier Khachanov ausgleichen. Und das ist dann so eine Qualität dann aber auch von Alexander Zverev. Und das hat man in den letzten Monaten oder in diesem Jahr sehr häufig gesehen. Wenn es in die Tiebreaks ging, wenn es wirklich dran ging, im Tiebreak möglichst wenig Fehler zu machen, selber die Aktion und die Aktivität zu übernehmen, da ist Zverev dann sehr selten überrascht worden und sehr selten als Verlierer rausgegangen. Ich kann mich an diesen Tiebreak gegen Flavio Cobolli im French Open Finale erinnern, als er den verloren hat, wo ich hinterher noch überrascht war, dass er den verloren hat, weil er eigentlich in diesen Situationen, gerade gegen Spieler, die unter ihm in der Weltrangliste sind, sehr häufig dann die Oberhand behält.
Ja, und ich meine, der hat sich ja wirklich interessant entwickelt. Zverev hat erstmal im Tiebreak des zweiten Satzes schnell mit 3-1 geführt. Dann ist aber Khachanov zurückgekommen und bei 5-3 oder zum 5-3 hatten wir ein längeres Vorhandduell. Entschuldigung, längeres. Jetzt geht die Stimme weg, sei jetzt wieder da. Bei 5-3 hatten wir ein längeres Vorhandduell, wo Zverev dann eine eher relativ Routine Rückhand ins Ausgeschoben hat. Und dann hatten wir aber gleich den Gefallen wieder zurück, indem Khachanov dasselbe getan hat. Und dann hat Zverev einen Ast durch die Mitte geschlagen und hatte ja auf einmal auch dann den Satzball. Und dann ging es trotzdem ja noch eine Weile hin und her. Und der alles bezeichnende oder der bezeichnende Punkt war dann eben der Punkt, mit dem Zverev das beim 9-7 gewonnen hat und längerer Ballwechsel, bei dem dann die Khachanov Vorhand doch ein gutes Stück ins Aus ging. Und das ist, was sich als Muster immer wiederholt hat. Die Khachanov Vorhand konnte sowohl in diesem Tiebreak als auch in den Sätzen 2 und 3 immer mal wieder dominieren und Khachanov hat spektakuläre Bälle wirklich Zentimeter hinten an die Linie setzen können. Aber er hat auch Vorhände gehabt, die sind teilweise meterweit im Aus gelandet. Mhm. Und da hat ihn Zverev dann auch reingebracht. Und hier im Tiebreak war das dann, also in beiden Tiebreaks war das dann der Fall, wo also manchmal 5 Meter im Aus gelandet sind. Er hat natürlich den etwas veralteten Griff, mit dem er das angeht. Aber da hat ihn Zverev halt auch ganz schön leiden lassen. Und da hat dann Khachanov auch nicht die Nerven und die Stabilität für gehabt, um damit umgehen zu können.
Der zweite Satz ging also mit 9-7 im Tiebreak an Alexander Zverev. Der dritte Satz gab ein ähnliches Bild ab. Beide haben ihre Aufschlagspiele eigentlich relativ souverän durchgebracht. Oder hast du bis zum Tiebreak irgendeine Situation gehabt, wo du gesagt hast, das ist eine besondere Situation in diesem Match gewesen?
Nee, meine einzige Notiz da war, hat Ähnlichkeiten zu Goff gegen Andreeva. Hat man vor 2 Tagen drüber gesprochen, auch kein legendäres Match gewesen. Ich glaube, es gab auch das ein oder andere Naserümpfen ob der Qualität. Und hier haben wir natürlich auch einfach so ein bisschen dieses, ist das Spider-Man? Oder dieses
das Spider-Man-Meme,
ja. Ja, wo sich beide aufeinander zeigen und nicht ganz klar ist, wo hier der Unterschied bestehen soll.
Ja.
Und das hat man natürlich schon. Also es gibt schon Unterschiede zwischen den beiden, aber es hat sich halt dahin entwickelt. Es ging relativ schnell durch. Und Khachanov war zumindest am Anfang des Tiebreaks ein entschiedenes Gesicht gemacht, holt dann auch ein spektakuläres Mini-Break zum 1-0, also wirklich langer Ballwechsel, den er für sich entscheidet und auch brüllt, toller Ball die Linie entlang. Ich glaube, das war dieser Punkt, wo Zverev immer mehr das Tempo rausnimmt und ihm fast schon Mondball auf die Vorhand gibt und er einfach mal so richtig die Linie entlang zieht. Das war spektakulär, liegt dann auch den ganzen Tiebreak vorne.
Hat dann 2 Mini-Breaks lag er vor beim 4-1. Alle haben sich darauf eingestellt, wir werden auf jeden Fall einen 4. Satz erleben.
Naja, es gibt dann ja auch zwei Satzbälle beim 6-4. Und vor allem der erste ist ein von mir angesprochene Vorhand, die wirklich sehr, sehr weit im Auslandet. Und da hat er gewackelt. Also da hat Khachanov dann auf der Vorhand null Stabilität gefunden. Und da kann man sagen, hat Zverev super gemacht. Da muss man dann aber zeitgleich sagen, nee, das hat Khachanov wirklich nicht gut gemacht. Und dann geht er auch mit 8-6 an Zverev und Khachanov kratzt sich wahrscheinlich am Kopf und fragt sich, was da passiert ist. Hast du Aussagen von ihm jetzt irgendwie groß gelesen nach dem Match? Ich habe nur das, was er eben zum Balltipsen gesagt hat, aber ich glaube, sonst habe ich jetzt nicht viel von ihm gelesen.
Nee, ich habe jetzt auch nichts von ihm weitergelesen. Letzten Endes ist es dann ja auch eine Geschichte, die so ein bisschen bezeichnend für seine Karriere ist. Er war immer dabei, aber nie ganz oben drauf. Er hat einmal Paris, glaube ich, gewonnen, ne?
Ja, dass er, schon das Masters, als ganz junger Typ.
Genau, das Masters in Paris gewonnen hat. Er war ein großes Versprechen damals auch, weil er sehr früh hochgekommen ist, dann ja auch mit Zverev zusammen, haben ja immer wieder beide betont, wie lange sie sich schon kennen und wie lange sie schon gegeneinander spielen. Aber er hat nie diesen entscheidenden Schritt gemacht und das ist vielleicht wirklich dieses Match vielleicht so ein bisschen bezeichnend auch für seine Karriere gewesen.
Ja, ich schaue jetzt hier auch nochmal, weil Zverev ja dafür bekannt ist, als Topspieler eine wirklich eher schwache Bilanz gegen die Topspieler bei Grand Slams zu haben. Und es überrascht jetzt niemanden, dass da Khachanov bisher wirklich, bis zu diesem Turnier stand er ja bei 1-17 und jetzt hat er eben den Sieg noch gegen Oger Aliassime gehabt. Also das liegt ihm auch einfach nicht. Aber man sieht auch warum. Weil einfach er hat nicht den Aufschlag von Zverev, um durchzudominieren. Er hat nicht den einen Grundschlag, bei dem er jetzt sagt, ja, das wird dafür sorgen, dass du dich aus schwierigen Situationen befreien kannst. Wie gesagt, die Vorhand, tolle Winner gesetzt, aber ist halt auch einfach, ist einfach verletzbar, ist angreifbar. Und das hat sich immer wieder gezeigt. Hat aber zum Beispiel jetzt auch nicht ein Netzspiel entwickelt, wo man denkt, na gut, wenn du nervös bist oder aus dem Ballwechsel nicht rauskommst, find halt einen Weg nach vorne. Und von daher, er ist so ein bisschen eine prototypische Ballmaschine, wie wir sie in seiner Generation öfter gesehen haben. Und hat jetzt auch nicht das Spiel, aus dem man, glaube ich, natürlicherweise Selbstbewusstsein entwickeln würde. Wenn man Shelton ist und diese Explosivität mitbringt, dann glaube ich, ist nicht so schwer, Selbstbewusstsein zu entwickeln, wie das jetzt bei Khachanov der Fall ist.
Alexander Zverev gegen Ben Shelton im Finale. 5-0 ist die Bilanz und das Head-to-Head von Alexander Zverev, der seit dem Match, als er damals gegen Rafael Nadal verletzt aufgeben musste bei den French Open, nicht mehr gegen einen Linkshänder bei einem Grand Slam verloren hat, der insgesamt nur noch 2 Matches gegen Linkshänder seitdem verloren. Das war einmal gegen Marc-Andrea Hüßler und einmal gegen Lennart Tien. Ist diese Bilanz deiner Meinung nach entscheidend für dieses Duell? Weil ich glaube, dass wir dieses Ding gegen Linkshänder rausnehmen müssen für dieses Match, weil es ist dann doch nochmal eine ganz andere Situation.
Ja, und ich meine, eben hast 5-0 angesprochen, ich hatte es auch nochmal angeschaut, es sind 11-1 Sätze, wovon allerdings relativ viele 7-5 und 7-6 sind, also das spielt auch immer mit rein, es waren häufig engere Partien, also es waren 2 klare dabei und sonst häufig engere Partien, und ja, Shelton hat eben einen Sprung auf der Rückhand gemacht, das ist für ihn erstmal wichtig, weil er ja auch nach Wegen suchen wird, um an die Vorhand von Zverev ranzukommen, die ist nicht so stabil wie die Vorhand, und auf dem Serve begegnen sich jetzt erstmal die beiden sowieso im Turnierbesten, man kann Sinner noch dazu nehmen aus der Weltspitze, aber 2 der 3 besten Surfspieler, da wird also vermutlich nicht so viel passieren. Und dann eben, du hast es angesprochen, wird's, also klar ist das Linkshänder sein ein Faktor, aber ich glaube, es gibt andere Faktoren, die dem entgegenstehen. Und Shelton hat hier das beste Turnier gespielt von denjenigen, die es weit geschafft haben. Er kommt hier wirklich mit einer Welle rein und die Welle wird ihn auch unterstützen. Also ich gehe davon aus, dass die Stimmung ganz klar pro Shelton am Sonntag sein wird. Und er ist auch jemand, der da, glaube ich, nicht nervlich dran zerbricht. Also er findet das toll. Er will exakt genau das haben. Und von daher, Zverev wird da einer Wucht entgegenstehen, aber auch einer neuen Stabilität im Spiel, der er so jetzt noch nicht begegnet ist bei Shelton. Und er hat strukturelle Vorteile, einfach dadurch, wie hier das Matchup läuft zwischen Vor- und Rückhand der beiden. Aber ich kann mir einen Shelton-Sieg auf jeden Fall vorstellen. Also ich sehe es jetzt nicht hier als einen Dreisatz-Sieg für Zverev an.
Nee, ich auch nicht. Ich glaube auch, dass das eine fast schon 50-50-Nummer ist. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich bei 52-48 für Alexander Zverev. Aber viel mehr dann auch nicht. Dadurch waren die Auftritte von Ben Shelton in diesem Turnier bislang zu überzeugend. Und wie gesagt, dieser Sieg und gegen Alcaraz hat vielleicht dann nochmal was freigeräumt.
Ja, und man muss einfach sagen, Zverev ist nicht in der Form von Wimbledon. Also das war jetzt gestern auch nicht super gut. Und er ist dann selber darauf angesprochen worden, das Balltipsen ist offensichtliche Anzeichen, dass irgendwas auch nicht läuft. Also es ist ein bisschen, es hat, sagen wir, auch zu Trägheit am Anfang des Matches beigetragen, weil Tipps. Mhm. 12.000, ne? War, mhm. Hatte, wer hat es gezählt? ESPN, glaube ich, ne?
Ja. Yeah. Also, Tennis TV.
Und er ist eben auch, also man hat immer wieder gestern gesehen, Aufschlag und zack, gleich 2-3 Schritte nach hinten gefallen und in der Mitte des Courts gestanden. Und das ist nicht der Selbstbewusst des Zverev. Also irgendwas stimmt bei ihm nicht, wer weiß, was es ist. Und Shelton kommt hier mit einem etwas anderen Selbstverständnis rein und das wird auf jeden Fall einen Unterschied machen. Aber offen ist es auf jeden Fall. Also eigentlich sind beide Finals offen, das kann man sagen.
Das können wir sagen. Heute Abend gibt es um 22 Uhr das Finale der Frauen. Wir werden direkt im Anschluss an dieses Match den Podcast dazu aufnehmen. Den habt ihr dann morgen früh in eurem Podcatcher. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky and Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das auch finanziell unterstützen mögt, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.